Kann man die Wahrheit des christlichen Glaubens beweisen? Ich behaupte, ja, das ist möglich und ich habe in diesem Kanal ein kleines Experiment gestartet. Ich will dir gerne in 4 Folgen verschiedene Beweisführungen für die Wahrheit des christlichen Glaubens vorstellen und ich stütze mich dabei nicht nur auf eigene Überlegungen, sondern ich will zurückgreifen auf Beweisführungen, die wir schon in der Bibel selbst finden und die dort schon als Beweise für die Wahrheit der biblischen Botschaft vorgebracht werden. Und du bist sehr herzlich eingeladen, dir diese Beweisführung einfach mal anzuhören. Du darfst sehr gerne skeptisch sein, du darfst sehr gerne kritisch sein, aber meine Herausforderung an dich lautet, hör dir diese Beweisführungen doch einfach mal an und danach lade ich dich ein, das Urteil zu fällen. Ja, war die Beweisführung überzeugend oder hältst du die Beweise für untauglich? Das darfst du entscheiden. Ich will dann in einer weiteren Folge von euren Kommentaren und Feedbacks berichten und dabei gerade auch kritische Kommentare aufgreifen. So, in Folge 1 haben wir ja über die Beweisführung von Paulus in Römer 1 gesprochen. Da sagt Paulus kurz zusammengefasst, die Schöpfung beweist, dass es einen Schöpfer geben muss, der unsere Verehrung verdient. Und ich habe versucht zu zeigen, dass diese Beweisführung heute immer noch funktioniert und dass es sogar aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen gibt, die diese Beweisführung zusätzlich unterstützen. So, herzlichen Dank schon jetzt für alle eure zahlreichen Kommentare zu dieser Folge. So, in Folge 2 soll es jetzt um eine ganz andere Art von Beweisführung gehen, die aber im Neuen Testament tatsächlich sehr weit verbreitet ist. Es geht um die Christusvorhersagen im Alten Testament und ich behaupte, diese Christusvorhersagen sind auch heute noch ein starker Beleg für die Wahrheit des Christentums. Also ich bin schon jetzt schon gespannt, was du darüber denkst und damit herzlich willkommen bei der Bibel-Live-Serie zu der Frage, kann man die Wahrheit des Christentums beweisen? Folge 2 von 4, die Christusvorhersagen. So, bevor wir in die Christusvorhersagen einsteigen, will ich zuerst noch mal kurz darauf hinweisen, was ich eigentlich meine, wenn ich in dieser Serie von Beweisen spreche. Ja, es geht hier natürlich nicht um einen mathematischen oder einen naturwissenschaftlichen Beweis. Nein, es geht um eine Beweisführung, die so ähnlich auch von Historikern oder Kriminalisten angewendet wird. Und was das genau bedeutet, das habe ich in Folge 1 dieser kleinen Serie schon erklärt, ziemlich ausführlich. Und falls du diese Folge noch nicht gesehen hast, dann empfehle ich dir sehr, dir diese Folge noch anzustauen. Aber jetzt lass uns einsteigen in die Beweisführung rund um die Christusvorhersagen im Alten Testament. Ich habe ja betont, ich will hier Beweisführungen darlegen, die wir schon in der Bibel selbst finden. Und diese Art der Beweisführung rund um die Christusvorhersagen, die finden wir tatsächlich sehr häufig im Neuen Testament. Ja, im Matthäusevangelium geht es schon los im ersten Kapitel. Da lesen wir in Vers 22, das ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Also Matthäus sagt, hier ist was passiert, was in den prophetischen Schriften des Alten Testaments bereits angekündigt wurde. Und diese Formulierung finden wir so ähnlich an insgesamt 11 Stellen, allein nur im Matthäusevangelium. Und dazu sagt, spricht auch Jesus selber im Matthäusevangelium, in Kapitel 26 sagt Jesus, es muss sich alles erfüllen, was in den Prophetenschriften über mich vorausgesagt ist. Also Jesus betont selber, hier geschehen Dinge, die schon längst vorher von den Propheten vorhergesagt wurden. Das ist Jesus wichtig. Und das ist eine Aussage von Jesus, die wir nicht nur bei Matthäus finden, sondern auch im Lukas-Evangelium. Dazu gibt es in Lukas 24 eine ganz interessante Geschichte. Da begegnet der auferstandene Jesus zwei Jüngern. Und diese beiden Jünger, Die befinden sich gerade auf dem Fußweg nach Emmaus und die beiden waren noch total geknickt wegen der Kreuzigung, also wirklich so richtig down, so richtig tief traurig und sie merken gar nicht, dass es der auferstandene Jesus ist, der da gerade neben ihnen herläuft. Ja, und dann spricht Jesus und was er sagt, das lesen wir dann in den Versen 25 bis 27. Da sagte Jesus zu ihnen: Was seid ihr doch schwer von Begriff? Ja, warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias das alles erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzutreten? Und dann erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. Also Jesus war ganz offenkundig überzeugt, wer die Schriften des Alten Testaments liest, der stößt überall auf Aussagen über ihn selbst. Und Jesus nutzte diese Aussagen und Vorhersagen, um den beiden Jüngern klarzumachen, Leute, was da passiert ist. Ja, mein Leben, meine Geburt, meine Wunder, mein Tod am Kreuz, das war kein Zufall. Ja, das war erst recht kein Unfall. Nein, das alles musste so kommen, denn genau das haben die Propheten im Alten Testament genau so vorhergesagt. So, und wenn wir dann weiterlesen in der Apostelgeschichte, dann merken wir, diese Art von Beweisführung, die wird dort genauso verwendet. Ja? In Apostelgeschichte 18,28 lesen wir zum Beispiel etwas über den Inhalt der Predigten des frühen christlichen Verkündigers Apollos. Und Apollos hat in seinen Predigten ganz offenkundig eine sehr spezielle Strategie gehabt. Er wollte seinen Zuhörern beweisen, dass der christliche Glaube wahr ist. So wörtlich steht da, in öffentlichen Streitgesprächen widerlegte er die Juden und bewies ihnen anhand der Schrift, dass Jesus der Messias ist. Ja, und das hat nicht nur Apollos gemacht, Paulus hat es offenbar genauso gemacht. Wenn er in eine neue Stadt kam, ging er zuerst in die örtliche Synagoge, um dort mit den Juden zu sprechen. Und in Apostelgeschichte 17 lesen wir dann, was Paulus dann gepredigt hat. Da steht, wie gewohnt ging Paulus als erstes in ihre Synagoge. An drei aufeinanderfolgenden Sabbaten redete er mit den Versammelten. Auf Grundlage der heiligen Schriften öffnete er ihnen das Verständnis für den Messias. Nach Gottes Plan würde der Messias nämlich leiden müssen und dann wieder vom Tod auferstehen. Und dieser Jesus, von dem ich zu euch spreche, ist der Messias, sagte Paulus. Also das war die Strategie von Paulus. Paulus hat die heiligen Schriften der Juden, die wir heute als das Alte Testament bezeichnen, diese heiligen Schriften hat Paulus genutzt, um den Juden zu zeigen, Achtung, hier sind ganz viele Ankündigungen enthalten über einen kommenden Messias. So, was bedeutet eigentlich Messias? Messias, das bedeutet Gesalbter. Und damit ist gemeint, dass es sich um einen von Gott berufenen König handelt. Ja, vielleicht kennst du das aus dem Alten Testament, zum Beispiel von König David. David wurde vom Propheten Samuel zum König berufen und als Zeichen für diese königliche Berufung wurde er mit Öl gesalbt. Und jetzt war die Botschaft von Paulus, dieser Jesus von Nazareth ist genauso der von Gott selbst berufene und gesalbte König, den vorher die Propheten angekündigt haben. Und übrigens, genau deshalb haben die frühen Christen Jesus auch als Christus bezeichnet. Denn Christos ist die griechische Übersetzung des Wortes Maschiach im Hebräischen, also Messias. Und im Lateinischen wurde dann das Wort Christos latinisiert und dadurch ist das Wort Christus entstanden, das wir alle kennen. Also Messias bedeutet das Gleiche wie Christus und Christus ist somit nicht etwa der Nachname von Jesus. Nein, das Wort Christus ist ein Herrschaftstitel. Wer von Jesus Christus spricht, der sagt, Jesus ist der von den Propheten angekündigte und von Gott berufene König und Herrscher der Welt. Das war die Botschaft von Paulus. Und ganz offenkundig war seine Botschaft sehr überzeugend, denn wir lesen in der Apostelgeschichte überall, wo Paulus hinkam, da ließen sich Menschen überzeugen, sie haben sich taufen lassen, Gemeinden wurden gegründet. Also diese Art von Beweisführung auf der Grundlage von Christus Vorhersagen im Alten Testament, die hat enorm dazu beigetragen, dass das Christentum sich so früh, so unglaublich schnell ausgebreitet hat. Also wir haben Grund genug, dass wir uns jetzt wirklich mal anschauen, worüber genau haben denn Jesus, Apollos und Paulus hier so ausführlich gesprochen? Ja, welche Vorhersagen finden sich denn tatsächlich in den Schriften des Alten Testaments? Jesus hat ja gesagt, quer durch in allen Schriften sind Aussagen und Vorhersagen über mich zu finden. Ja, was finden wir denn da tatsächlich? Was finden wir da an Aussagen, mit denen sich beweisen lässt, dass Jesus tatsächlich der von Gott gesandte Retter und Erlöser ist? So, was ich jetzt machen will, ist Folgendes. Ich will gern mit dir, mit euch, auf 10 Vorhersagen im Alten Testament schauen. 10 Vorhersagen, die sich nach Aussage des Neuen Testaments tatsächlich in der Person Jesus von Nazareth erfüllt haben. Also fangen wir an mit der ersten Vorhersage. Seine Abstammung von Juda, Isai und David. Also schon diese erste Vorhersage ist eigentlich ein ganzes Bündel von Vorhersagen. Denn zur Abstammung des Messias, da sagt das Alte Testament ungeheuer viel. Ja, in 1. Mose 49 lesen wir zum Beispiel, wie Mose seine 12 Söhne gesegnet hat. Diese 12 Söhne, die wurden ja zu den 12 Stammvätern der Stämme Israels, und jeder dieser 12 Söhne hat von Mose einen besonderen Segen bekommen, den wir in diesem Kapitel in 1. Mose 49 nachlesen können. Und als Mose dann zum Segen für seinen Sohn Juda kommt, da lesen wir einen besonders erstaunlichen Satz. Da steht: Nie weicht das Zepter von Juda, der Herrscherstab von seinem Schoß, bis der kommt, dem er gehört, und ihm werden die Völker gehorchen. Also diese Vorhersage ist, aus dem Stamm Juda werden Herrscher und Könige kommen. Und schließlich auch der eine König, dem eigentlich schon immer alle Macht gehört und der eines Tages über alle Völker herrschen wird. Und das ist eine ganz typische messianische Verheißung im Alten Testament. Aber das Alte Testament sagt noch mehr zur Abstammung des Messias. In Jesaja 11, Vers 1, da schreibt der Prophet: Aus Isais Stumpf wächst ein Spross heraus. Aus seinen Wurzeln schießt ein Trieb, der Früchte bringen wird. Auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstands, der Geist des Rates und der Kraft der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Jahwe. So, wer war Isai? So, Isai war der Vater des berühmten Königs David. Und die Vorhersage ist, eine Person, die von Isai abstammt, die wird dieser verheißene Messias sein. Und auch in Bezug auf David gibt es so eine Vorhersage, die können wir zum Beispiel nachlesen in Jeremia 23, Vers 5, da steht: Seht, es kommt der Tag, spricht Jahwe, da werde ich einen Nachkommen Davids zum König machen, der weise und gerecht regieren wird und der im Land für Recht und Gerechtigkeit sorgt, dann wird Juda gerettet und Israel in Sicherheit leben. Auch so eine typische messianische Vorhersage, die sagt, die Abstammung von Juda, von Isai und von König David, die gilt, die ist festgelegt für den kommenden Messias. Diese Abstammung wird also im Alten Testament für den Messias vorhergesagt. So, und genau diese Abstammung wird dann sowohl von Matthäus als auch von Lukas im Neuen Testament ausdrücklich bestätigt. Die beiden haben ja Ahnentafeln von Jesus in ihre Evangelien eingebaut. Du kannst sie nachlesen in Matthäus 1 und in Lukas 3. So, die beiden Ahnentafeln haben leichte Unterschiede, weil sie zum Teil eine unterschiedliche Linie verfolgen, aber absolut einig sind sich beide. Jesus war tatsächlich ein Nachkomme von Juda, Isai und David. So, die zweite Vorhersage heißt seine Geburt von einer Jungfrau. Und in Jesaja 7, Vers 14, da lesen wir eine ganz besondere Vorhersage dazu. Da steht, deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, Gott mit uns, nennt. So, sehr spannend ist hier das hebräische Wort, das hier in der neuen evangelistischen Übersetzung mit unberührte junge Frau übersetzt wird. So, im Hebräischen steht da das Wort Alma und das wird in vielen Übersetzungen auch mit Jungfrau übersetzt. Das gilt nicht nur für moderne Übersetzungen, auch schon die erste vollständige griechische Übersetzung des Alten Testaments, also die sogenannte Septuaginta, hat hier für die Übersetzung dieses Wort Jungfrau benutzt. Und diese Übersetzung, die war schon etwa 100 Jahre vor der Geburt Jesu fertig. Und deshalb, vielleicht auch deshalb, war sich Matthäus sicher, dass hier bei Jesaja tatsächlich nicht nur eine junge Frau, sondern tatsächlich eine Jungfrau gemeint ist. Denn Matthäus zitiert dann diese Stelle und er berichtet dann, genau wie Lukas, über dieses biologische Wunder der Jungfrauengeburt samt allen Verwicklungen und Turbulenzen, die dieses Wunder damals ausgelöst hat. Und das war klar, dass es da Turbulenzen gibt in einer Gesellschaft, in der es eben strikt verboten war, mit einer jungen Frau noch vor der Hochzeit zu schlafen. Das heißt, diese Schwangerschaft war damals ein Skandal, weil man auch damals mit einem solchen biologischen Wunder nicht gerechnet hat. Die dritte Vorhersage bezieht sich auf seinen Geburtsort Bethlehem. So, die Vorhersage dazu finden wir im Buch des Propheten Micha in Kapitel 5, der erste Vers. Da steht, doch du Bethlehem in Ephrata, zu klein, um unter den Fürsten Judas zu sein, aus dir soll der hervorgehen, der mein Herrscher über Israel wird. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. So, diese Bibelstelle ist in vielerlei Hinsicht besonders interessant, denn da wird ja zum einen deutlich, dass der Prophet wirklich einen ganz konkreten geografischen Ort im Sinn hat. Ja, es gab damals zwei Siedlungen mit dem Namen Bethlehem, einen in Galiläa und einen in Judäa. So, und dem Prophet war es wichtig klarzustellen, welcher Ort hier genau gemeint ist, nämlich Bethlehem in Ephrata, das war das in Judäa gelegene Bethlehem und das liegt so in etwa 10 Kilometer südlich von Jerusalem. Aber es gibt noch was hier sehr interessant ist, denn zum Zweiten sagt der Prophet hier, das ist eigentlich keine bedeutende Stadt. Ja, dieses Bethlehem gehört nicht zu den Fürsten, also nicht zu den herausragenden Städten in Judäa. Und trotzdem soll in dieser eigentlich unbedeutenden Stadt der Messias geboren werden. Ja, und dass hier tatsächlich vom Messias die Rede ist, das wird dann hier ganz besonders deutlich klargestellt. Denn Micha sagt, dieser Herrscher ist von Ewigkeit her lebendig. Ja, das ist also ein göttlicher König. Und wir kennen dann alle die Geschichten in den Evangelien, die davon berichten, wie sich diese Vorhersage erfüllt hat, weil Josef und Maria, die mussten wegen einer Volkszählung nach Bethlehem reisen, weil da ja auch ihre Vorfahren herkamen. Und wir kennen die Geschichte, wie Maria dort Jesus zur Welt gebracht hat. Die vierte Vorhersage heißt, er wird Spross genannt. So, und es gibt mehrere Stellen im Alten Testament, in denen der Messias als Spross bezeichnet wird. Können wir zum Beispiel nachlesen in Zacharja 6, Vers 12, da steht, so spricht Jahwe, der allmächtige Gott, es wird ein Mann kommen, der Spross heißt. Denn wo er steht, wird es sprossen. Und in Zacharja 3, Vers 8 lesen wir, hör zu, Jeschua, du hoher Priester, du und deine Mitpriester, die vor dir sitzen, ihr seid ein lebendes Vorzeichen dafür, dass ich meinen Diener, den Spross, kommen lassen werde. Interessant an der Stelle ist übrigens, dass hier diese Bezeichnung, diese Messias-Bezeichnung, Spross, in eine direkte Verbindung gebracht wird mit dem Namen Jeschua, also der hebräischen Form des Namens Jesus. Und der Prophet sagt, das ist ein Vorzeichen, ein lebendes Vorzeichen für diesen Diener, für den Spross, der da kommen wird. So, auch der Prophet Jesaja spricht von einem Spross, können wir zum Beispiel nachlesen in Jesaja 4, Vers 2. An dem Tag wird der Spross Jahwes zur Zierde und zur Ehre sein. So, geht dann noch weiter, aber spannend ist dazu natürlich diese Stelle in Jesaja 11, 1, die haben wir vorher schon gelesen. Aus Isais Stumpf wächst ein Spross heraus. So, warum ist dieser Begriff Spross so interessant? Der Punkt ist, im Hebräischen werden zwei verschiedene Worte für Spross gebraucht. Zemach und Nezer. Nezer wiederum ist enthalten im Begriff Nazarener oder Nazaräer. Und im Namen des Ortes, in dem Jesus aufgewachsen ist, Nazareth. Also diesen Ortsnamen, den könnte man auch mit Sprossdorf übersetzen. Und nach diesem Namen wurde Jesus sehr häufig benannt. Jesus der Nazaräer, das heißt, Jesus ist der Mann aus Nazareth. Diese Bezeichnung für Jesus finden wir immerhin 18 Mal im Neuen Testament. Und jedes Mal, wenn Jesus als der Nazarener bezeichnet wurde, dann klang für die Menschen der damaligen Zeit diese vorausgesagte Messias-Bezeichnung Nezer, Spross, mit an. Vorhersage 5, das Auftreten eines Wegbereiters. So, bevor Jesus öffentlich wirksam wurde, trat zunächst Johannes der Täufer auf. Und es war sein Anspruch, dem Messias den Weg zu bereiten. Wir finden im Alten Testament tatsächlich schon Ankündigungen auf solch einen Wegbereiter, in Maleachi 3 zum Beispiel, oder in Jesaja 40,3 lesen wir mal diese Stelle, da heißt es, hört, in der Wüste ruft eine Stimme, bahnt Jahwe einen Weg, baut eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, denn offenbaren wird sich die Herrlichkeit Jahwes und alle Menschen werden es sehen. So, sowohl bei Matthäus, Markus und im Johannesevangelium wird diese Ankündigung eines Wegbereiters zitiert und sie wird direkt auf Johannes, den Täufer, bezogen. Und tatsächlich hat Johannes ja seine Wirkungsstätte in eine Wüste verlegt und er hat seinen eigenen Dienst gemäß den Berichten des Neuen Testaments ausdrücklich verstanden als ein Wegbereiter, dessen Aufgabe es ist, das Kommen des Messias vorzubereiten. Also Johannes wollte Bahn machen für Jesus. So, Johannes der Täufer, das ist übrigens nicht nur eine biblische Figur, auch der Geschichtsschreiber Josephus Flavius berichtet von ihm. Wir können uns also zumindest ziemlich sicher sein, dass sich bei Johannes dem Täufer nicht nur um einen Mythos handelt. Die sechste Vorhersage heißt, er vollbringt Wunder. So, als Jesus an die Öffentlichkeit getreten ist, da wurde sehr schnell eins deutlich. Ja, er ist nicht nur ein beeindruckender Redner, sondern von Anfang an war sein Dienst gekennzeichnet durch erstaunliche Wunder und Heilungen. Auch das ist was, was man im Alten Testament bereits findet, was dort angekündigt wird. Also in Jesaja 35, 4 bis 6, da lesen wir zum Beispiel Folgendes. Seht, dort kommt euer Gott mit Rache und Vergeltung. Er selbst wird euch befreien. Dann lässt er Blinde wieder sehen und schenkt Tauben das Gehör. Der Lahme springt dann wie ein Hirsch, der Stumme jubelt froh. Also der Prophet sagt, wenn der Messias kommt, dann wird es daran erkennbar sein, dass Blinde sehen, Taube hören, Lahme gehen und Stumme wieder sprechen können. Auch das ist so eine typische Stelle, die auch damals schon von den Juden als eine Ankündigung des Messias verstanden wurde. Das merkt man dann auch im Neuen Testament, zum Beispiel in Lukas Kapitel 7. Da wird berichtet, dass Johannes der Täufer unsicher wurde im Lauf der Zeit. Ja, Johannes hat sich gefragt, ist denn Jesus jetzt wirklich der Messias? Bin ich richtig gelegen? Und Johannes hat seine Jünger zu Jesus geschickt, damit sie ihn das fragen. Bist du wirklich der angekündigte Messias? Oder sollen wir doch noch auf einen anderen warten? Und die Antwort von Jesus lautet, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Also Jesus sagt, ich tue genau das, was der Prophet Jesaja über den Messias vorausgesagt hat. Du kannst dir sicher sein, dass ich tatsächlich der Messias bin. Vorhersage 7 sagt, sein Einzug in Jerusalem auf einem Esel. Ja, das ist eine besonders erstaunliche Ankündigung über den Messias. Wir finden sie in Zacharia 9, Vers 9. Da heißt es, freu dich, du Zionsstadt, jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung, er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. So. Jeder, der die Evangelien kennt, weiß, dass es dann dort genauso beschrieben wird. Jesus hat sich auf einen Esel gesetzt. Er ist unter lautem Jubel in Jerusalem eingezogen. Das Problem war nur, die Menschen hatten gehofft, dass Jesus sie befreien würde von der Unterdrückung durch die Römer. Doch tatsächlich hat Jesus etwas anderes gemacht. Er ist anders abgebogen, er ist zum Tempel gegangen und hat dort nicht die Römer, sondern die jüdischen Händler vertrieben. Und es war vermutlich einer der Gründe, warum auch die nächste Vorhersage in Erfüllung ging. Denn Vorhersage 8 lautet, er leidet, wird durchbohrt und stirbt. So, das Leiden und Sterben des Messias wird im Alten Testament mehrfach angekündigt. Es gibt dort eigentlich sogar zwei ganze Kapitel, die eine ganze Reihe von Details zum Leiden und Sterben des Messias berichten. Ja, schauen wir zuerst mal in Psalm 22. In diesem Psalm spricht David zunächst über sein eigenes Leid und doch merkt man schnell, dass was David da schreibt, das geht weit über sein eigenes Leid hinaus. Das sieht man schon im zweiten Vers dieses Psalms. Da steht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist ein Satz, den Jesus gemäß dem Matthäusevangelium später am Kreuz gebetet hat. Und dann weiter heißt es in Psalm 22, in den Versen 7 und 8, ich bin ein Wurm und kein Mann, ein Spott der Leute, verachtet vom Volk, die mich sehen, spotten über mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Und endgültig merkt man dann ab Vers 14, dass dieser Psalm tatsächlich weit mehr beschreibt als nur das Leiden Davids. Da heißt es, sie reißen die Mäuler gegen mich auf, raubgierige Löwen brüllen mich an, ich bin ausgeschüttet wie Wasser und ausgerenkt sind meine Glieder, mein Herz zerschmilzt wie Wachs, als ob es in meinen Gedärmen zerfließt, meine Kraft ist vertrocknet, dürr wie ein Scherben, meine Zunge klebt am Gaumen fest und in den Staub des Todes legst du mich. Denn mich umlauert die Meute der Hunde. Übles Gesindel hat mich umringt und hat mir Hände und Füße durchbohrt. All meine Knochen könnte ich zählen. Sie stehen dabei und gaffen mich an. Meine Kleider teilen sie unter sich auf und mein Gewand verfällt ihrem Los. So, bevor ich auf diesen Text noch ein bisschen genauer eingehe, will ich erst eins vorausschicken. So, die Tötungsmethode Kreuzigung war unter den Juden noch nicht bekannt, als das Alte Testament geschrieben wurde. Und trotzdem werden hier Begebenheiten beschrieben, die zu einer Kreuzigung passen. Ja, das offensichtlichste Detail ist, Hände und Füße werden durchbohrt. Ja, wir kennen inzwischen Skelettfunde von Gekreuzigten, die zeigen, dass tatsächlich Nägel durch die Knochen hindurchgetrieben wurden. Und dann sehen wir Zeugnisse davon, dass die Zugkräfte auf den Körper am Kreuz dazu führen konnten, dass Gelenke ausgerenkt wurden. Und durch den hohen Blut- und Flüssigkeitsverlust hatten die Gekreuzigten einen enormen Durst. So, und all das wird hier beschrieben. Und dazu lesen wir noch einige Worte. Ja, man könnte meinen, es ist fast wie eine direkte Beschreibung der Kreuzigungsszene. Da ist zum Beispiel von einer Meute von Hunden die Rede. Als Hunde haben Juden damals oft Nichtjuden bezeichnet. Und es waren ja tatsächlich Römer, die Jesus gekreuzigt haben. Und in den Evangelien wird berichtet, dass diese Römer tatsächlich die Kleider Jesu unter sich aufgeteilt und sein Gewand verlost haben. Es ist also schon eine sehr erstaunliche, detaillierte Erfüllung von dem, was hier im Psalm 22 steht. Aber es gibt noch ein weiteres Kapitel mit solchen Details. Schauen wir es als nächstes noch, dieses ganz besondere Kapitel Jesaja 53 an. Da heißt es unter anderem, doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. Bei Gottlosen sollte er liegen im Tod, doch ins Steingrab eines Reichen legte man ihn, weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit bringen, und ihre Vergehen lädt er auf sich. Was für ein Text. Also auch hier findet man dieses durchbohrt werden, das so treffend für eine Kreuzigung ist. Dazu findet man hier besonders dieses gequält werden, dieses misshandelt werden, das wir in den Evangelien ja dann auch ausführlich finden in diesen grauenvollen Beschreibungen der Folterungen, die Jesus erleiden musste vor der Kreuzigung. Und die Evangelien bestätigen, was hier steht, dass Jesus sich nicht gewehrt hat. Er hat nicht einmal widersprochen. Er hat alles stumm und schweigend über sich ergehen lassen. Und dann kommt da plötzlich ein besonderes Detail. Da wird gesagt, der Körper dieses Gottesknechts, von dem da in Jesaja 53 die Rede ist, wird in das Grab eines Reichen gelegt. Und genau das wird im Neuen Testament bestätigt. In Matthäus 28 können wir lesen, dass es da einen reichen Mann gab namens Josef von Arimathäa, und der ist zu Pilatus gegangen, hat um den Leichnam von Jesus gebeten und er hat ihn dann in seinem eigenen Grab beerdigt. Also auch eine 1:1 Bestätigung der Vorhersage aus Jesaja 53,9. Und dazu kommt dann noch in diesem Kapitel Jesaja 53, dass es hier auch eine theologische Deutung dieses Geschehens gibt. Jesaja sagt, hier geschieht eine stellvertretende Übernahme von Schuld. Der Gerechte leidet, damit den vielen Gerechtigkeit geschenkt werden kann. Also da wird schon das angekündigt, was heute weltweit hunderte von Millionen Menschen glauben und bekennen, dass dieser Kreuzestod des sündlosen Jesus uns Menschen, uns Sündern Gerechtigkeit bringt, wenn wir darauf vertrauen. Und schließlich sehen wir hier in Vers 11 sogar noch eine sanfte Andeutung der Auferstehung Jesu. Ich muss sagen, ich finde dieses Kapitel einfach atemberaubend. So, aber das ist nicht alles, was wir im Alten Testament über die Kreuzigung finden. Es gibt zudem noch zwei weitere höchst erstaunliche Vorhersagen im Alten Testament, die mit der Kreuzigung zu tun haben. Vorhersage 9 bezieht sich auf den Ort seines Opfertods. So manche Vorhersagen im Alten Testament sind gar nicht als solche gekennzeichnet. Ja, wenn man das Neue Testament nicht kennt, dann würde man das einfach überlesen, dann würde einem da gar nichts Besonderes auffallen. Aber wenn man weiß, was das Neue Testament berichtet, ja, dann werden da plötzlich total erstaunliche Zusammenhänge und Vorhersagen deutlich. Und genauso einen Fall finden wir im ersten Buch Mose in Kapitel 22. Da lesen wir zunächst, wie Abraham von Gott einen sehr seltsamen Befehl bekommt. Wörtlich heißt es da, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, zieh ins Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. So, dieser Befehl ist tatsächlich extrem seltsam, ja, weil Gott bringt im Alten Testament mehrfach zum Ausdruck, dass es ihn anekelt, wenn Menschen und vor allem wenn Kinder den Göttern geopfert werden. Ja, Gott macht immer wieder sehr scharf deutlich, Leute, das ist absolut verboten, das darf nicht sein. So, wenn Gott das so scharf verbietet, warum fordert Gott dann an dieser Stelle plötzlich selbst, dass Abraham seinen Sohn opfern soll? Ja, zumal Isaak ja ein besonderes Kind war, er war das Resultat von einer göttlichen Verheißung, sagt die Bibel, und dazu noch das Resultat eines biologischen Wunders, denn Abrahams Frau hat Isaak erst zur Welt gebracht, nachdem bei ihr die Wechseljahre schon durch waren. Also dieses besondere Kind soll Abraham jetzt wieder umbringen. Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Und wir wissen ja zum Glück, wie die Geschichte ausging. Gerade in dem Moment, als Abraham Isaak mit dem Messer umbringen will, kommt ein Engel und sagt, halt, stopp, mach das nicht. Und dann sieht Abraham, dass sich in unmittelbarer Nähe ein Schafbock im Gestrüpp verfangen hat. Und Abraham opfert das Schaf anstelle seines Sohnes. Und dann wird Abraham noch ein Versprechen gemacht. Das sagt dann ein Engel zu ihm, und durch deinen Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet sein. Und genau diese Aussage greift Paulus im Neuen Testament auf. In Galater 3,16 schreibt er über diese Aussage des Engels Folgendes. Er sagt übrigens nicht den Nachkommen, so als ob es viele wären, sondern es ist von einem die Rede, deinem Nachkommen. Und das ist Christus. Also Paulus sagt, hier ist nicht von vielen, vielen Nachkommen die Rede, sondern das ist hier Singular. Und dieser Singular kann sich nur auf eine Person beziehen, auf den Messias, auf Christus. Und ich muss sagen, ich finde diese Schlussfolgerung von Paulus schlüssig, denn ohne diese Messias-Perspektive bleibt diese Geschichte ja absolut rätselhaft und unverständlich. Ja, denn ohne diese Messias-Perspektive müssten wir ja zu Recht fragen, hey, was ist denn das für ein grauenvoller Gott, der hier beschrieben wird? Ja, ein Gott, der von seinem Vater verlangt, seinen Sohn umzubringen. Sowas verlangt man nicht von einem Vater, nicht mal als Test. Ja, also das tut man nicht, es wäre ein schrecklicher Gott. So, aber wenn Paulus recht hat, dass diese Geschichte eine Messias-Perspektive hat, hey, dann macht sie plötzlich Sinn. Denn dann zeigt diese Geschichte, dass Gott sagt, Achtung, das, was ich von euch nie verlangen möchte, weil es so schrecklich ist, genau das tue ich für euch. Ich opfere meinen eigenen geliebten Sohn. Er ist das Schaf, das an unserer Stelle stirbt, damit wir nicht sterben müssen. Und 2000 Jahre später hat Gott tatsächlich seinen eigenen Sohn und damit sich selbst geopfert, damit wir leben dürfen. So beschreibt es das Neue Testament. Und ja, es gibt ein Detail in dieser Geschichte, die diesen Zusammenhang endgültig sehr, sehr nahelegt. Lesen wir nochmal den Vers 2. Da steht, zieh ins Land Moria. Also nimm deinen Sohn, den du lieb hast, Isaak, zieh ins Land Moria und opfere ihn als Brandopfer. So, wo ist Moria? Das war für Abraham damals nicht so einfach, mal kurz um die Ecke. Es war offenbar ein dreitägiger Marsch für Abraham und Isaak bis dahin. Und man fragt sich als Leser, hey, Katastrophe genug, dass der jetzt seinen Sohn umbringen muss. Warum muss Abraham jetzt auch noch so eine lange Wanderung machen, 3 Tage lang, um dann am Ende den eigenen Sohn umzubringen? Was soll das? Warum gerade Moria? Was ist es eigentlich für ein Ort? Wir können das nachlesen in 2. Chronik 3, Vers 1, was das für ein Ort ist, denn da steht: Dann begann Salomo, das Haus Jahwes in Jerusalem auf dem Berg Moria zu bauen. Der Berg Moria, das war der Tempelberg. Und das Land Moria war der Ort, in dem dieser Tempelberg steht und in dem somit auch 2000 Jahre später Jesus gekreuzigt wird. Denn der Hügel Golgatha, auf dem Jesus gekreuzigt wurde, der ist ja nur etwa 500 Meter vom Tempelberg entfernt. Das heißt, Gott hat Abraham genau an den Ort geschickt, an dem er gut 2000 Jahre später tatsächlich seinen Sohn hat sterben sehen als Opfer für die Sünden der Menschen. Jetzt macht diese rätselhafte Geschichte Sinn und sie ist für mich ein verblüffendes Beispiel für die erstaunlichen Querverbindungen, die wir in der Bibel immer wieder finden. 10. und letzte Vorhersage bezieht sich auf den Zeitpunkt seines Lebens und seines Sterbens. Und ich halte diese Vorhersage tatsächlich für die erstaunlichste Vorhersage von allen. Und um dir das zu erklären, will ich gern mit dir zusammen ins Buch des Propheten Daniel schauen. So, in Daniel Kapitel 2 wird da von König Nebukadnezar berichtet. Nebukadnezar, das ist der Herrscher, der Jerusalem zerstört hat. Und der Daniel aus Jerusalem nach Babylon verschleppt hatte. Und in Kapitel 2 wird berichtet, dieser tyrannische Herrscher hatte einen Traum, der ihn sehr beunruhigt hat. Und Nebukadnezar hat von seinen Hellsehern verlangt, dass sie ihm den Traum deuten. Aber er hat noch mehr verlangt. Er hat seinen Hellsehern auch diesen Traum nicht mal verraten. Er hat ihn verheimlicht und er hat von seinen Hellsehern verlangt, dass ihm jemand den Traum sagen und ihn deuten kann. Und weil er so ein richtig grausamer Tyrann war, hat er gesagt, wenn das niemand kann, dann bringe ich euch alle um. Und da hatte Nebukadnezar offenkundig keine Hemmungen. Daniel wäre da auch davon betroffen gewesen. Aber die Bibel berichtet, Gott offenbarte Daniel den Traum Nebukadnezars und dazu auch die Deutung des Traums. So, und worum ging es in diesem Traum? Im Zentrum dieses Traums stand eine sehr spezielle Statue. Und in den Versen 32 folgende lesen wir Folgendes über diese ganz besondere Statue. Der Kopf der Statue bestand aus gediegenem Gold. Brust und Arme waren aus Silber, Bauch und Lenden aus Bronze, die Schenkel aus Eisen. Während du sie noch anschautest, brach auf einmal ohne Zutun einer Menschenhand ein Stein los. Er traf die Füße der Statue und zerschmetterte sie. Aber der Stein, der die Statue zerschlagen hatte, wuchs zu einem riesigen Berg, der die ganze Erde ausfüllte. So, also Daniel erklärt Nebukadnezar den Traum, er sagt tatsächlich zutreffend, was Nebukadnezar geträumt hat. Und dann erklärt Daniel dem Nebukadnezar auch, was dieser Traum bedeutet. Und er sagt, diese Statue steht für 4 verschiedene aufeinanderfolgende Reiche. So, der Kopf aus Gold, der steht für das bestehende aktuelle babylonische Reich. Also Daniel sagt, das bist du selbst, Nebukadnezar. Und in der Folge, sagt Daniel dann, werden 3 andere Weltreiche aufeinander folgen. So diese Abfolge von aufeinanderfolgenden Reichen, die finden wir dann noch öfter im Buch Daniel. Und später im Buch können wir auch genauer erfahren, von welchen Reichen hier die Rede ist. In Daniel 5, 28 und in Daniel 8, Vers 20 wird berichtet, dass das nächste Reich nach dem Babylonischen Reich das Reich der Meder und Perser ist. So, und in Daniel 8, 21 lesen wir, dass das dritte Reich das griechische Weltreich ist. Und es trifft sehr gut zu auf Alexander den Großen, der im 4. Jahrhundert vor Christus ein großes Weltreich erobert hat. So, und die Frage ist, was ist denn das vierte Reich aus Eisen? Das wird im Buch Daniel nirgends namentlich benannt. Aber wir wissen alle, welches große und dominante Reich als nächstes gefolgt ist. Ja, das ist das Römische Reich. Und tatsächlich passt die Verbindung mit Eisen dazu ganz gut. Denn Historiker berichten uns, Eisen hat eine große Rolle gespielt bei der Ausrüstung der römischen Legionen, die so siegreich dieses Römische Reich ausgebreitet haben. So, aber jetzt sagt Daniel, in der Zeit dieses vierten Reichs geschieht etwas. Ein Stein bricht los, zerschmettert die Statue und wächst zu einem riesigen Berg, der die ganze Erde ausfüllt. Was kann das sein? Ganz ehrlich, mir fällt da nur eine Bewegung ein, die während des Römischen Reichs begonnen hat und die schließlich die ganze Erde gefüllt hat. Und ist das Christentum. Tatsächlich wird Jesus im Neuen Testament auch als der Eckstein bezeichnet. Und wenn das stimmt, dann würde Daniel hier voraussagen, die messianische Bewegung beginnt während des Römischen Reichs. Sie wird ab diesem Zeitpunkt wachsen und wachsen und wachsen und schließlich die ganze Erde bedecken. Eine sehr, sehr erstaunliche Vorhersage, wie ich finde. So, aber das ist noch nicht alles, was Daniel sagt. Zum Zeitpunkt des Lebens und Sterbens des Messias, lass uns gemeinsam in Daniel 9 hineinschauen. Denn dort steht ein Text, den ich jetzt mal sehr genau mit euch anschauen möchte. Schauen wir mal, was da steht in den Versen 24 bis 26. Da steht: 70 Wochen, und damit sind Jahrwochen gemeint, sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Visionen und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Und Platz und Stadtgraben werden wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und sein Ende ist in einer Überflutung, und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen. Das ist ein sehr geheimnisvoller Text. Sehr, sehr viele Theologen haben sich mit dieser Vorhersage beschäftigt. Wir haben leider jetzt nicht die Zeit, ganz tief und im Detail auf diese sehr erstaunliche Prophetie einzugehen. Ich will es trotzdem im Schnelldurchgang versuchen und euch eine Deutungsmöglichkeit für diesen Text zeigen. So, hier wird ja über einen Zeitraum von 70 Jahrwochen gesprochen. Das sind also 490 Jahre. Und diese 490 Jahre beginnen mit einem Dekret zum Wiederaufbau Jerusalems. Ja, denn Jerusalem war zur Zeit Daniels ja noch zerstört. So, und was geschieht am Ende der 490 Jahre? Dazu heißt es hier, so diese Zeit wird es brauchen, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. So, die Schuld sühnen, den Sünden ein Ende bereiten, eine ewige Gerechtigkeit einführen. Ja, das sind Vokabeln, die kennen wir. Ja, zum Beispiel aus Jesaja 53, dieses Kapitel, das wir gerade angeschaut haben, und das so unglaublich viele Verbindungen zur Kreuzigung Jesu hat. Also wenn das stimmt, dann haben wir also einen Zeitraum von 490 Jahren vom Dekret zum Wiederaufbau Jerusalems bis zur Kreuzigung. Und diese Zeit wird dann nochmal unterteilt. Wir haben 7 Jahrwochen, also 49 Jahre für den Wiederaufbau Jerusalems. Wir haben 62 Jahrwochen, also 434 Jahre, wo es einigermaßen Stabilität gibt, wenn auch in Bedrängnis der Zeiten. So, nach 69 Jahrwochen, also in der letzten Jahrwoche dieses Zeitabschnitts, kommt schließlich ein Fürst, ein Gesalbter. So, wir erinnern uns, der Gesalbte ist der Messias, und genau dieser Begriff steht ja auch im hebräischen Text, Maschiach, Messias. So, aber dieser Messias wird nicht etwa gefeiert und siegreich sein, nein, er wird ausgerottet werden und keine Hilfe finden. So, und danach schreibt Daniel, wird das Volk eines kommenden Fürsten die Stadt Jerusalem und den Tempel, der zur Zeit Daniels noch gar nicht wieder aufgebaut war, dieser Tempel und die Stadt Jerusalem wird wieder zerstört. So, wir wissen, wann das geschehen ist. Das war im Jahr 70 nach Christus. Da haben die Römer den Tempel in Jerusalem zerstört. Sie haben die Stadt zerstört. Das heißt, die Vorhersage von Daniel war, der Messias kommt in dieser letzten Jahrwoche und dann wird er nach 490 Jahren ausgerottet werden, umgebracht werden, und er schafft Sühnung für die Schuld der Menschen. Und all das, sagt Daniel, geschieht noch vor der Zerstörung des Tempels, also noch vor 70 nach Christus, wie wir heute wissen. Und schon das ist eine überaus erstaunlich genaue zeitliche Einordnung. Ja, wir wissen zwar nicht ganz genau, wann die Kreuzigung stattgefunden hat. Wenn du zum Beispiel in Wikipedia nachschaust, dann werden da zur Berechnung des Kreuzigungsdatums verschiedene Modelle geschildert, und das Fazit lautet da, es bleiben als plausible Kreuzigungstermine nur Freitag, der 7. April 30 und Freitag, der 3. April 33. Also da bleibt eine Unsicherheit, wann Jesus genau gekreuzigt wurde. Die nächste Frage ist dann ja, wann beginnen denn jetzt diese 490 Jahre? Wann wurde denn dieses Dekret zum Aufbau Jerusalems erlassen? So, und da wird es jetzt noch schwammiger, denn wir kennen im Alten Testament wenigstens 4 solche Dekrete, eins von König Kyros in Esra 1, eins von Darius in Esra 6 und 2 von Artaxerxes in Esra 7 und in Nehemia 2. Prinzipiell könnte jedes dieser Dekrete gemeint sein. Wir können das vielleicht ein wenig einengen durch die Beobachtung, dass es in den ersten beiden Dekreten eigentlich nur um den Wiederaufbau des Tempels geht, aber nicht um den Aufbau der Stadt. So, im letzten Dekret in Nehemia 2, da geht es definitiv auch um den Aufbau der Stadt, aber es könnte auch das erste Dekret von Artaxerxes in Esra 7 in Frage gekommen. Es passt sogar ziemlich gut, denn da geht es zwar auch primär um den Tempel, aber es ging auch darum, Richter und Rechtspfleger wieder einzusetzen, also staatliche Strukturen wieder aufzubauen. Und wir lesen dazu schon in Esra 4, dass die Juden begonnen hatten, die Stadtmauern wieder aufzubauen. Also das könnte passen. Und die Frage ist jetzt, wann wurde dieses Dekret erteilt? So, falls du eine Neues Leben Bibel zur Hand hast, kannst du das mal nachlesen, denn dort gibt es eine Fußnote zu Esra 7, Vers 9, und da steht, Esra brach auf am 8. April des Jahres 458 vor Christus. Da brach Esra nach Jerusalem auf mit dem Dekret von König Artaxerxes im Gepäck. Von daher ist wahrscheinlich, dass das Dekret einige Tage zuvor geschrieben wurde. So, und wenn dieses Dekret das Richtige ist, dann wäre das der Startzeitpunkt für die 490 Jahre. So, und wo landen wir, wenn wir vom April 458 vor Christus 490 Jahre weiterrechnen? Wir müssen dabei berücksichtigen, dass in der Geschichtsschreibung das Jahr Null nicht mitgezählt wird. Wenn wir das berücksichtigen, dann landen wir im April des Jahres 33, also genau in dem Jahr und in dem Monat, in dem Jesus möglicherweise gekreuzigt wurde. Das wäre tatsächlich ein Volltreffer. So faszinierend ich das auch finde, ich will eins sehr deutlich betonen. Natürlich ist diese Berechnung mit großer Vorsicht zu genießen. Ja, wir haben es ja gesehen, sowohl beim Datum des Dekrets als auch beim Datum der Kreuzigung gibt es erhebliche Unsicherheiten. Und es gibt auch, wenn man sich umschaut, verschiedene Varianten zu dieser Berechnung. Ich kann nicht sagen, ob die Variante, die ich jetzt hier gerade präsentiert habe, die richtige ist. Aber die Beweiskraft liegt meines Erachtens auch gar nicht in dieser Berechnung und ob diese stimmt oder nicht. Die Berechnung zeigt nur eins, es ist möglich, dass hier tatsächlich eine ganz exakte zeitliche Vorhersage vorliegt. Ob die Berechnung so stimmt, kann ich allerdings nicht sagen. Was mir aber wichtig ist, Daniel hat jedenfalls erstaunlich zielgenau das Kommen des Messias und die Tötung des Messias und die anschließende Zerstörung des Tempels und der Stadt Jerusalem vorhergesagt. So. Unabhängig davon, ob du diese Rechnung, die ich hier aufgemacht habe, stimmt oder nicht, ist nicht so wichtig. Aber in jedem Fall passt der Zeitraum, den Daniel hier schildert, ganz hervorragend zum Leben Jesu, zur Kreuzigung Jesu und zur anschließenden Zerstörung des Tempels und der Stadt Jerusalem. Und ganz ehrlich, ich finde das tatsächlich atemberaubend. So, wir haben jetzt also 10 Vorhersagen aus dem Alten Testament über den Messias, die sich gemäß der Aussagen im Neuen Testament allesamt in Jesus von Nazareth erfüllt haben. Ich will sie noch mal kurz aufzählen. Seine Abstammung von Juda, Isai und David, seine Geburt von einer Jungfrau, sein Geburtsort Bethlehem. Er wird Spross genannt, das Auftreten eines Wegbereiters. Er vollbringt Wunder, sein Einzug in Jerusalem auf einem Esel. Er leidet, wird durchbohrt und stirbt. Der Ort seines Opfertods und der Zeitpunkt seines Lebens und Sterbens. So, die große Frage ist jetzt, welche Beweiskraft haben diese Vorhersagen? Beweist es überhaupt irgendetwas? Ja, ein Skeptiker kann ja jetzt sagen, naja, das mag ja vielleicht Juden beeindruckt haben, die fest an die Wahrheit ihrer Heiligen Schrift geglaubt haben, aber viele moderne Menschen des 21. Jahrhunderts, die gehen ja davon aus, dass sowohl das Alte wie auch das Neue Testament voller religiöser Fantasien stecken. So, inwiefern, bitte, soll das solche Menschen beeindrucken? Und wenn du jetzt zu diesen Menschen gehörst, die erstmal gar nicht beeindruckt sind, ja, dann will ich dir als erstes mal eine Frage stellen. Wie erklärst du dir denn dieses sehr besondere, ich behaupte sogar historisch einzigartige Phänomen, dass es da eine Reihe von Schriften gibt, die noch vor der Zeit Jesu fertiggestellt wurden, die eine ganze Reihe von Vorhersagen über einen kommenden Messias enthalten, die sich dann gemäß der Schriften des Neuen Testaments allesamt erfüllt haben? Wie erklärst du dir dieses Phänomen? Kannst du mal drüber nachdenken, falls du dir diese Frage noch nie gestellt hast. Ich habe drüber nachgedacht und ich sehe hier tatsächlich nur genau 4 mögliche Erklärungen für dieses Phänomen. So, die erste Erklärung lautet, es handelt sich um Zufälle. Also das heißt, die Vorhersagen haben sich zufällig in Jesus erfüllt. Es gab ja damals sehr viele Leute. Ja, und auf einen hat halt alles zugetroffen. Und diese Zufälle kann man sich vielleicht auch noch dadurch erklären, dass man halt hier nur selektiv einige Aussagen aus dem Alten Testament herausgesucht hat, die halt gut passen. Und andere Aussagen hat man weggelassen, ganz einfach, weil sie sich nicht erfüllt haben. Und ja, das stimmt natürlich auch. Es gibt im Alten Testament eine Reihe von Vorhersagen über den Messias, die sich tatsächlich nicht erfüllt haben. Da wird insbesondere immer wieder darüber gesprochen, dass dieser Messias die Völker regieren wird, dass er Israel regieren wird, dass er Israel Frieden und Sicherheit bringen wird. Und wir müssen nur Nachrichten schauen jeden Tag und wir sehen, das hat sich offenkundig nicht erfüllt. So, Christen sind jetzt aber überzeugt, der Messias Jesus wird noch einmal kommen. Er wird wiederkommen und dann wird er sein Königreich aufrichten und dann werden sich auch diese Vorhersagen erfüllen. Christen haben also durchaus einen guten Grund, warum sie diese Vorhersagen noch sich für die Zukunft aufheben. So, aber selbst wenn wir annehmen, dass hier einige Vorhersagen rausgegriffen wurden und selbst wenn du das für willkürlich hältst, stelle ich trotzdem mal folgende These in den Raum. Ich behaupte, um Zufälle kann es sich hier auf gar keinen Fall handeln. Denn die erfüllten Vorhersagen sind so zahlreich und so detailliert, dass man sie unmöglich durch Zufälle erklären kann. Ja, ich will uns an dieser Stelle die Wahrscheinlichkeitsrechnungen ersparen, die manche Leute hier aufmachen und die dann zu vollkommen absurden Ergebnissen kommen. Nein, wir brauchen keine Berechnung, um zu merken, allein schon diese ganzen Details zur Kreuzigung, die Verlosung der Kleider, des Gewands und die Aufteilung der Kleider, das Begräbnis im Grab eines Reichen und. Das ist so detailliert, das können keine Zufälle sein. So, die zweite mögliche Erklärung lautet, die angeblichen Christusvorhersagen sind nur nachträgliche Interpretationen. Also damit ist gemeint, diese angeblichen Vorhersagen haben ursprünglich was ganz anderes gemeint. Die Propheten haben niemals an den Messias gedacht. Sie haben Das waren erst so im Nachhinein so ein paar begeisterte Jesus-Fans, die haben in diese Texte etwas hineingelesen, was zwar gut zur Geschichte von Jesus passt, das aber ursprünglich von den Autoren des Alten Testaments überhaupt nicht gemeint war. Und ja, es gibt solche Fälle im Neuen Testament, die man so erklären kann. Ich will euch eines zeigen, in Hosea 11, Vers 1 gibt es diese Aussage, als Israel jung war, gewann ich es lieb, aus Ägypten rief ich meinen Sohn. So, da denken Bibelleser natürlich zuerst mal dran, wie Israel, das frühe Israel aus Ägypten gerettet wurde. So, aber der Evangelist Matthäus sieht in diesem Vers auch eine Vorhersage auf Jesus. Ja, denn wegen der Bedrohung durch Herodes, da waren Josef und Maria mit ihrem neugeborenen Jesus nach Ägypten geflohen. Und erst als Herodes tot war, sind sie dann nach Nazareth gezogen. Also sagt Matthäus, hier ist doch von Gottes Sohn die Rede. Hier wird gesagt, dass dieser Sohn Gottes aus Ägypten kommen wird. Ich muss sagen, ja, kann man so machen. Vielleicht steckt diese Bedeutung tatsächlich mit da drin in diesem Text, aber wir merken schon, hier kann man natürlich schon behaupten, das, lieber Matthäus, das hast du nur in diesen Vers hineininterpretiert. Ja, der Vers macht ja auch ohne die Perspektive Jesus schon absolut Sinn. Das ist somit überhaupt kein Beleg dafür, dass es sich hier um eine Christus- oder eine Messias-Vorhersage handelt, die sich in Jesus erfüllt hat. Ja, und solche Fälle gibt es tatsächlich mehrere im Neuen Testament. Und ich habe solche Fälle in meine Aufzählung nicht mit aufgenommen. Ich finde die zwar auch interessant und durchaus nachvollziehbar, wie da im Neuen Testament argumentiert wird, aber ich denke, solche Fälle haben für die Fragestellung, um die es hier in diesem Video geht, keine Beweiskraft. Es gibt allerdings auch in meiner Liste Fälle, wo Theologen gesagt haben, auch das ist eine nachträgliche Uminterpretation. Das gilt zum Beispiel für diese Vorhersage zur Jungfrauengeburt. Ja, da lautet die Behauptung, dieses hebräische Wort, das da steht, Alma, das steht eigentlich gar nicht für Jungfrau, sondern für junge Frau. Und die Behauptung lautet weiter, dieses Wort sei nur falsch übersetzt worden in der alten griechischen Übersetzung, in der Septuaginta. Und wegen dieser falschen Übersetzung in der Septuaginta hätten dann auch die Evangelisten diese Legende von der Jungfrauengeburt entwickelt. Also die Annahme ist, die heutigen Theologen wissen es besser als die Theologen und Übersetzer der Antike. Heute wissen wir es jetzt. Alma steht für junge Frau, nicht für Jungfrau. Es gibt dann da noch diesen anderen Begriff im Hebräischen, der heißt Betula. Und nur dieser Begriff steht wirklich für Jungfrau. Also die Leute, die die Septuaginta geschrieben haben, die haben das falsch übersetzt. Die Frage ist jetzt nur, wie glaubwürdig ist diese Argumentation? Denn tatsächlich ist es so, sowohl das Wort Alma als auch das Wort Betula wird in den verschiedenen Kontexten des Alten Testaments benutzt für junge Frauen, die noch nicht verheiratet sind, die somit auch noch mit keinem Mann geschlafen haben. Das sieht man zum Beispiel in Hoheslied 6, Vers 8, da heißt es, 60 Königinnen sind es, 80 Nebenfrauen und junge Mädchen ohne Zahl. Also da werden hier drei Gruppen gebildet und einmal die Königinnen, dann die Nebenfrauen und dann die jungen Mädchen. Und im Hebräischen steht hier für junge Mädchen genau dieser Begriff Alma, der auch in der Jesaja-Vorhersage steht. Und hier ist die Unterscheidung sehr klar. Die jungen Mädchen stehen im Gegensatz zu den verheirateten Frauen und den Nebenfrauen. Und das ist typisch. Ja? An keiner einzigen Stelle im Alten Testament wird der Begriff Alma in einer Art und Weise benutzt, dass man darunter eine verheiratete junge Frau verstehen musste. Also das heißt, die Übersetzer der Septuaginta hatten schon gute Gründe dafür, warum sie diesen Begriff Alma in Jesaja 7,14 mit Jungfrau übersetzt haben. Denn junge Frauen waren in der damaligen Zeit eben auch Jungfrau. Ja, und deshalb machte es Sinn, diese Jesaja-Vorhersage entsprechend zu übersetzen. Zudem ist ja in der Jesaja-Vorhersage die Rede davon, dass es sich um ein göttliches Zeichen handelt. Also ein ganz außergewöhnliches Ereignis, ja. So dass eine junge Frau mit einem Mann schläft und dann schwanger wird, das wäre kein göttliches Zeichen gewesen. Das wäre das Normalste der Welt. Ein göttliches Zeichen ist, wenn eine Frau, die noch mit keinem Mann geschlafen wird, schwanger wird. So, also diese Übersetzung mit Jungfrau ist durchaus keine nachträgliche Interpretation, sondern sie ist schlüssig, sie ist sinnvoll, sie ist sehr wahrscheinlich tatsächlich genau das, was im hebräischen Text bei Jesaja schon gemeint war. So, aber selbst wenn wir trotzdem dieser These folgen wollen, dass es sich in diesem Fall um eine nachträgliche Uminterpretation handelt, so müssen wir doch eins sagen, unter den hier aufgeführten Vorhersagen, da gibt es zahlreiche Vorhersagen, die sind so eindeutig und klar, dass wir sie nicht nur einfach als nachträgliche Interpretationen abtun können. Ja, das sehen wir schon daran, dass die schriftkundigen Menschen aus der Antike diese Vorhersagen ja auch genauso verstanden haben wie die Christen. Ja, diese Vorhersagen werden ja auch in jüdischen Schriften aufgegriffen. Und auch dort werden sie genauso verstanden als Vorhersagen auf den Messias. Ja, es gibt Belege in der jüdischen Literatur, die zeigen, dass diese Stellen als Vorhersagen auf einen kommenden Messias verstanden wurden. Ja, also zum Beispiel diese Messias-Vorhersage im Segen Moses für den Stammvater Juda oder diese Ankündigung des Propheten Micha, dass der Messias in Bethlehem geboren wird, wurde auch von den jüdischen Gelehrten verstanden als Ankündigung für den kommenden Messias. Und es gibt noch einen Hinweis, dass diese Vorhersagen gut verstanden wurden. Ja, es gab ja in der Zeit Jesu in Israel eine enorme Messias-Erwartung. Ja, Jesus war nicht der einzige Mann, der damals als Messias gehandelt wurde. Es gab eine Reihe von Leuten, die in der damaligen Zeit als Messias gehandelt wurden und die eine Zeit lang da auch eine begrenzte Berühmtheit erlangt haben. So diese enorme Messias-Erwartung macht natürlich deutlich, Auch die Juden hatten diese Stellen, diese Messias-Vorhersagen genau so verstanden. Das war also beileibe nicht alles eine nachträgliche Uminterpretation von übereifrigen Christen. So, aber es gibt für dieses Phänomen der Christusvorhersagen noch eine dritte Möglichkeit, eine mögliche Erklärung, und die könnte lauten, dass Jesus sich so verhalten hat, dass es gut zu den Vorhersagen passt. Ja, das könnte zum Beispiel zutreffen auf die Vorhersage, dass der Messias in Jerusalem auf einem Esel einreitet. Das könnte man sagen, Jesus kannte diese Stelle, deshalb hat er sich schnell einen Esel besorgt und ist auf diesem Esel feierlich in Jerusalem eingezogen. Dann kann er nachher sagen, schau her, die Vorhersagen über den Messias sind bei mir eingetreten. So, das klingt ja zunächst einleuchtend, aber man muss sich dabei Folgendes klar machen. Es war sicher kein Problem für Jesus, sich auf einen Esel zu setzen und nach Jerusalem reinzureiten. Das haben damals sicher jede Menge Menschen gemacht, jeden Tag. Aber was Jesus nicht in der Hand hatte, war die Frage, ob das irgendjemand interessiert. Ja, also das Neue Testament berichtet ja, die Menschen haben ausgerechnet bei dem einreitenden Jesus eine messianische Hoffnung entwickelt. Sie haben ihm zugejubelt, sie haben Hosanna gerufen. Hosanna, das bedeutet, hilf doch, hilf uns bitte, befreie uns, rette uns. So was konnte Jesus nicht inszenieren. Ja, und das zeigt schon, nein, diese Erklärung greift nicht, genauso wenig bei den meisten anderen Vorhersagen. Ja? Also seine Abstammung, seine Geburt, sein Heimatort und sein Wegbereiter, das lag alles nicht in der Hand von Jesus. Wunder und Heilungen, die andere Leute beeindrucken, die kann man auch nicht so einfach auf Knopfdruck produzieren. Und was definitiv gar nicht in seiner Hand lag, war sein Tod durch Kreuzigung an diesem Ort, zu diesem Zeitpunkt, unter diesen Umständen. Deshalb bleibt eigentlich nur eine vierte und letzte Erklärung übrig, wie man diese Vorhersagen erklären könnte, ohne sie wirklich ernst zu nehmen. Und diese Erklärung lautet, die Autoren des Neuen Testaments haben die Berichte über Jesus so manipuliert, dass sie gut zu den Vorhersagen im Alten Testament passen. So, das ist in aller Regel die Standarderklärung, die wir bei kritischen Theologen finden. Dort wird regelmäßig unterstellt, die Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die haben halt eine theologische Aussage machen wollen. Sie wollten sagen, Jesus von Nazareth, das ist der von Gott verheißene Messias und Retter, und deshalb haben sie ihre Berichte eben so verfasst, dass sie bestens zu den Vorhersagen im Alten Testament passen. Ja, sie haben das nicht gemacht mit einem historischen Anspruch, sondern sie haben geschrieben mit einem theologischen Anspruch. Und dafür haben sie die Ahnentafeln von Jesus so ersonnen, dass sie die Messias-Vorhersagen erfüllen. Sie haben sich die Legende von der Volkszählung ausgedacht, damit Jesus in Bethlehem geboren wird, wie Micha das vorhergesagt hat. Sie haben dem Johannes, dem Täufer, angedichtet, dass er nicht nur ein erfolgreicher Prediger war, sondern dass er Jesus als den Messias angesehen hat. Sie haben sich die ganzen Wunderberichte ausgedacht, um die Vorhersage von Jesaja zu bestätigen. Und sie haben den Bericht zur Kreuzigung angereichert mit vielen Details, die sich eben sehr gut mit Psalm 22 und Jesaja 53 harmonisieren lassen. So ist das die Erklärung. Ja, sind die Berichte im Neuen Testament eine Ansammlung von ersonnenen Geschichten, die eigentlich nur eine theologische Botschaft vermitteln wollen, aber keine historischen Realitäten? So, auf diesen letzten Erklärungsversuch will ich am Ende noch ein wenig ausführlicher antworten, denn tatsächlich habe ich im Wesentlichen drei Einwände gegen die These, dass die Berichte über Jesus, dass diese Messias-Vorhersagen, dass die Autoren des Neuen Testaments ihre Berichte über Jesus angepasst haben, damit sie gut zu den Vorhersagen passen. So, der erste Einwand, der liegt im Selbstanspruch der Evangelisten, historisch korrekt zu berichten. Das wird beim Evangelist Lukas besonders deutlich. Ja, er fängt sein Evangelium an mit folgenden Sätzen. Schon viele haben sich daran gesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind, die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann den Auftrag erhielten, die Botschaft weiterzusagen. Nun habe auch ich mich dazu entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Dinge überzeugen, in denen du unterwiesen worden bist. Ja, oder lesen wir nochmal die ersten beiden Sätze aus der Weihnachtsgeschichte. Da schreibt Lukas: In dieser Zeit befahl der Kaiser Augustus, alle römischen Bürger seines Reichs zu zählen und in Listen einzutragen. Diese Einschreibung ereignete sich als erste, ehe Quirinius Statthalter in der Provinz Syrien war. Hey, so ganz ehrlich, ja, so spricht kein Erzähler von frommen Legenden. Nein, so spricht jemand, der den Anspruch hat, du kannst dich drauf verlassen, dass ich hier von sehr gut belegten, sehr gut recherchierten Tatsachen berichte. Ja, diese Geschichten habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe sie sauber eingeordnet in den historischen Kontext. Und sie beruhen auf Augenzeugenberichten. Also Lukas macht klar, meine Geschichten sind keine frommen Märchen mit schöner Botschaft. Ich erzähle hier eine wahre Geschichte. Eine Geschichte, die ich sauber und gründlich recherchiert habe und die sich wirklich so zugetragen haben. Also Lukas hat den Anspruch eines Historikers. So, und selbstverständlich konnten auch damals schon die Menschen unterscheiden zwischen Mythen und Legenden und gleichnishaften Geschichten auf der einen Seite und der Schilderung realer Ereignisse auf der anderen Seite. Wird ja oft behauptet, es wäre damals noch ein bunter Mix gewesen, stimmt aber nicht. Das ist ein großes Thema, da gibt es gute Vorträge dazu. Ich werde einen davon unter diesem Video verlinken, wenn dich das interessiert. Aber wir können hier festhalten, Lukas wollte über tatsächlich geschehene, reale Ereignisse berichten. Und das bedeutet, wer trotzdem glauben möchte, dass er seine Berichte manipuliert hat, um sie an die Vorhersagen aus dem Alten Testament anzupassen, der muss ihm unterstellen, dass er entweder ganz bewusst gelogen hat oder dass die Augenzeugen gelogen haben, die ihm von diesen Ereignissen berichtet haben. Es würde also um Lügen gehen. Die Evangelien wären insgesamt durchzogen von ganz bewussten Lügen. Und damit bin ich bei meinem zweiten Einwand und der heißt: Lügen haben kurze Beine, aber die Berichte über Jesus haben sich enorm verbreitet, enorm erfolgreich verbreitet in der Zeit und in der Region der Augenzeugen. So, ich habe es ja eingangs berichtet, diese Art der Beweisführung finden wir nicht erst in den Evangelien, nein, sie war bereits grundlegend wichtig für die allerersten christlichen Missionare und mit Sicherheit wurde diese Art von Beweisführung auch damals schon hinterfragt. Auch die Leute damals haben mit Sicherheit gefragt, stimmt das wirklich, dass Jesus diese Abstammung hatte? Stimmt es wirklich, dass er in Bethlehem geboren ist? Ja, so, aber diese Art von Beweisführung hat ganz offenkundig damals bereits großartig funktioniert. Sie hat die Leute damals überzeugt. Und das in einer Zeit und in einer Region, in der es noch reihenweise Augenzeugen gab, die überprüfen konnten, ob das wirklich stimmt, ob Johannes der Täufer wirklich den Menschen gesagt hat, dass Jesus der Messias ist. Er hat die überprüfen können, ob das stimmt, dass Jesus wirklich Wunder vollbracht hat. Ja, in dieser Zeit hat noch Jakobus gelebt, der leibliche Bruder von Jesus. Der war damals Leiter der christlichen Gemeinde in Jerusalem. Der Mann wusste bestens Bescheid, ob Jesus in Bethlehem geboren wurde oder nicht. Man konnte ihn fragen. Und wo auch immer diese ersten christlichen Missionare hinkamen, sie mussten damit rechnen, dass irgendjemand aufsteht und sagt, hey, so ein Blödsinn. Ja, das mit den Wundern. Ich kenne Lazarus, der ist never ever gestorben, dann wieder aus dem Grab rausgerufen worden. Hätte ich mitkriegen müssen. Und ich habe noch nie gehört, dass Jesus in Kapernaum irgendwelche Wunder vollbracht hätte. Oder dass er in Jerusalem unter dem Jubel von einer riesigen Menschenmenge auf einem Esel eingezogen wäre. Also ich war in Jerusalem, ich hätte das mitgekriegt. All diese Dinge, die ließen sich damals noch überprüfen. Und es hilft deiner Botschaft nicht, wenn du mit Geschichten argumentierst, die von Augenzeugen widerlegt werden konnten. Aber Fakt ist, diese Botschaft hat sich extrem erfolgreich verbreitet. Sie war offenkundig enorm glaubwürdig. Ja, die Bibel berichtet, dass die Apostel das Wissen ihrer Zuhörer sogar nutzen konnten, um ihre Botschaft vermitteln zu können. Und dazu kommt, die Botschafter haben mit extrem großer Leidenschaft und Opferbereitschaft ihre Botschaft von Jesus, dem Messias, in der ganzen damals bekannten Welt verbreitet. Viele von ihnen haben dafür ihr Leben gegeben. Und das tut man nicht für eine Lüge. Du opferst dein Leben nicht für eine Lüge. Und ich halte diese Lügen- und Manipulationstheorie angesichts der offenkundigen Opferbereitschaft und der enormen Glaubwürdigkeit der Zeugen tatsächlich für untauglich. Aber gut, selbst wenn wir den frühen christlichen Zeugen diese Bereitschaft zur Lüge unterstellen wollen, so bleibt am Ende doch noch eins bestehen, nämlich die Tatsache, dass einige der vorhergesagten Daten aus dem Leben Jesu weitgehend unumstritten sind. Ja, zum Beispiel seine Herkunft aus Nazareth. Die Christen wurden in ihrer frühen Zeit von ihren Gegnern oft als die Nazarener-Sekte bezeichnet. Das heißt, sogar die Gegner des Christentums haben ungewollt bestätigt, dass hier eine alte Vorhersage in Erfüllung geht. Sondern auch die Tatsache, dass Jesus als Wundertäter bekannt war, wird außerbiblisch bestätigt, zum Beispiel im Talmud. Ja, da hat man dann zwar lieber von Zauberei statt von Wundern gesprochen, aber im Grundsatz wurde hier diese Vorhersage bestätigt. Aber vor allem, und das ist natürlich am wichtigsten, der Tod, der Ort, der Zeitpunkt und der Charakter der Kreuzigung als eine Durchbohrung, all das sind Fakten, die kaum irgendwo ernsthaft bestritten werden. Und sie sind genauso vorhergesagt worden und in Erfüllung gegangen. Und deshalb bleibt meine Frage an dich bestehen. Wie erklärst du dir dieses sehr besondere und ich behaupte historisch einzigartige Phänomen? Dass es da eine Reihe von Schriften gibt, die noch vor der Zeit Jesu fertiggestellt wurden, die eine ganze Reihe von Vorhersagen über einen kommenden Messias enthalten, die sich dann gemäß der Schriften des Neuen Testaments allesamt in Jesus erfüllt haben. Wie erklärst du dir das? Ich jedenfalls finde keine andere schlüssige Erklärung als diese. Jesus war eine absolut einzigartige Person, denn nur über ihn wurden eine ganze Reihe von Details über seine Herkunft, über sein Leben und über sein Sterben schon lange vor seiner Zeit zutreffend vorhergesagt. So, und deshalb kann mein abschließendes Plädoyer ziemlich kurz ausfallen, denn die Fakten liegen jetzt auf dem Tisch. Wir stehen vor der Tatsache, dass die im Neuen Testament geschilderte Abstammung, die Geburt, das Leben und der Tod Jesu in zahlreichen Details genau zu den Vorhersagen passt, die wir im Alten Testament finden. So, wir stehen vor der Tatsache, dass viele dieser Vorhersagen so eindeutig formuliert sind, dass sie auch von vielen Juden der damaligen Zeit als prophetische Vorhersagen auf einen kommenden Messias verstanden wurden. So, diese Vorhersagen wurden auch eindeutig lange vor Jesus aufgeschrieben. Und damit haben wir ein absolut einmaliges Phänomen vor uns, das wir so von keiner anderen historischen Person kennen. Der Fall Jesus ist so einmalig, dass diese Sachlage eine Erklärung verlangt. So, und die erfüllten Vorhersagen enthalten so viele Details, dass es sich unmöglich um einen Zufall handeln kann. Wer aber glaubt, dass die Berichte über Jesus manipuliert wurden, damit sie zu den Vorhersagen im Alten Testament passen, der muss die Autoren des Neuen Testaments für bewusste Lügner halten. Denn diese Autoren haben ja selbst den Anspruch vor sich hergetragen, historisch und sachlich korrekt über das Leben Jesu zu berichten. So, aber wer die Autoren des Neuen Testaments für Lügner hält, der muss auch erklären, wie sich solche Lügen über Jesus in der Zeit und in der Region der Augenzeugen derart erfolgreich durchsetzen konnten und warum die frühen christlichen Zeugen derart leidenschaftlich ihr Leben für diese Botschaft aufs Spiel und auch gesetzt haben und oft auch tatsächlich geopfert haben. Und selbst wenn man glauben will, dass diese Manipulationen alle möglich sind, was ich persönlich nicht glauben kann, dann bleibt trotzdem eine Tatsache bestehen. Das Leben Jesu, der Tod Jesu durch Kreuzigung samt dem Ort und dem Zeitpunkt seines Todes. Das sind Fakten, die auch unter nichtchristlichen Historikern weitgehend unbestritten sind. Aber es ist gerade die Kreuzigung, die im Alten Testament beschrieben wird. Und selbst für den Ort und den Zeitpunkt der Kreuzigung finden sich passende Vorhersagen im Alten Testament so passend, dass sich das unmöglich für einen Zufall halten kann. Und deshalb ist der Fall für mich eindeutig. Ich bin überzeugt, die Beweisführung des Neuen Testaments hat nichts von ihrer Beweiskraft verloren. Die Erfüllung der messianischen Vorhersagen in der Person Jesus von Nazareth belegt, Jesus ist der angekündigte Messias, er ist der Christus, der Gesalbte, der ewige König und Retter der Welt. Das glaube ich aus gutem Grund. Und jetzt bist du an der Reihe. Ich bin gespannt, wie du die Sache siehst. Und ich freue mich auf deine Rückmeldung und ich lade dich schon jetzt ein, sei wieder dabei zur dritten Folge dieser kleinen Serie. Dann werde ich nochmal eine andere Art der Beweisführung für die Wahrheit des christlichen Glaubens beleuchten. Und bis dahin wünsche ich dir Gottes reichen Segen.